HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit David Alf. Guten Abend.
Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt.
Im Nordosten Griechenlands. Schüsse hallen über die Grenze. Keine scharfe Munition, aber Tränengasgranaten. Zur Begrüßung haben sie gleich Tränengas auf uns gefeuert und böse geflucht.
Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt.
Wir haben eine zweite große Krise vor uns, die Klimakrise. Darüber reden wir seit gut zwei Dekaden. Wir haben jetzt eine Chance, dadurch, dass viele öffentliche Mittel in die Hand genommen werden, dass wir damit gleich zukunftsfähige und klimaverträgliche Wirtschaftsstrukturen schaffen.
Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt.
In Syrien ist Krieg. Die Griechen blockieren. Die Türkei sagt, ihr dürft gehen. Aber wohin? In Syrien mischen gerade alle mit. Russland, der Iran, die USA, die Türkei. Was sollen wir bloß machen? Das war meine Heimat.
Das bisschen Quarantäne ist nicht die schlimmste Sache der Welt.
Es scheint dieser Tage nur ein Thema zu geben. Und ich muss es an dieser Stelle noch nicht einmal erwähnen. Natürlich wissen Sie alle, welches gemeint ist. Tatsächlich erscheint vieles, was wir vorher heiß diskutiert haben, momentan fast banal, belanglos, unbedeutend. Wer will schon über Kassenbons in Bäckereien streiten, über Cannabis-Wirkstoffe in Kaugummis, über das Wie und Wo einer Automesse? Aber es gibt sie. Die Themen, über die wir momentan kaum sprechen, obwohl sie wahrlich nicht banal, belanglos oder unbedeutend sind. Noch immer ist die Situation von hilfesuchenden Menschen an der griechisch-türkischen Grenze ungelöst. Dasselbe gilt für das Problem Klimawandel, das sich auch nicht durch weniger Flugzeuge in der Luft und Autos auf der Straße erledigt hat. Und auch der US-Wahlkampf, der geht weiter, wird durch die momentane Krise sogar befeuert. Und apropos vergessene Themen, was passiert eigentlich in Syrien? In Anlehnung an Friedrich Hölderlin heißt diese Sendung heute »Was aber fehlt?« Ein Blick auf die vergessenen Themen. Und beginnen wollen wir mit einem Thema, das bis vor kurzem ja nun wirklich allgegenwärtig war, dem Klimawandel. Ja, es gibt ihn noch, davon ist zumindest auszugehen. Zwar frohlocken schon einige, ob der wenigen Flugzeuge und der leeren Straßen, aber wahrscheinlich lässt sich die menschengemachte Erderwärmung bestenfalls kurz verlangsamen, aber nicht stoppen. Was treiben also eigentlich zurzeit die vielen Menschen, die bis vor kurzem noch gemeinsam auf die Straße gegangen sind? Gemeinsam auf die Straße gehen ja wohl kaum.
Sammelt euch, geht raus auf die Straßen und zeigt der Politik, dass die Klimakrise ernst ist. So hatte Fridays for Future Anfang März noch aufgerufen, vor allem mit Blick auf Bayern. Die anstehenden Kommunalwahlen wurden zur Klimawahl erklärt. Nach der Winterpause wollte das Schülerbündnis seinen Klimaprotest rund um die Wahlen erneut sichtbar machen. Doch daraus wurde nichts. Die Corona-Krise kam dazwischen. Eine der ersten Empfehlungen zum Umgang mit Corona lautete, keine Massenveranstaltungen mehr. Fridays for Future traf das besonders hart, denn die öffentlichen Streiks und Demos sind nun mal genau das, was man mit dieser Jugendbewegung verbindet. Fallen die Großaktionen auf der Straße weg, wird Fridays for Future unsichtbar. Aber trotz Corona losmarschieren gehe auch nicht, stellte Greta Thunberg, die Begründerin von Fridays for Future, per Twitter klar. Wir jungen Leute sind am wenigsten betroffen von diesem Virus, schrieb sie. Aber es ist wichtig, dass wir uns solidarisch mit den gefährdetsten Menschen verhalten. Deshalb sind bis auf Weiteres alle Straßenproteste abgesagt. Auch der globale Klimastreik, zu dem Fridays for Future eigentlich Ende April aufrufen wollte. Corona-Krise schlägt Klimakrise. Aufhören zu protestieren will die Bewegung aber trotzdem nicht. Der Protest soll sich ins Internet verlagern. Statt zu Demos zu gehen, kann man jetzt per Livestream an Webseminaren teilnehmen, die sich kritisch mit Klimathemen beschäftigen. Außerdem ruft Fridays for Future zu digitalen Streiks auf. Man solle einfach von zu Hause aus streiken und Fotos davon ins Internet stellen. Ob das ein ausreichender Ersatz ist? Abfotografierte Protestplakate im Netz erzeugen längst nicht die mediale Aufmerksamkeit einer Massenkundgebung von streikenden Schülern. Der erzwungene Rückzug in die Virtualität könnte für Fridays for Future außerdem zum finanziellen Problem werden, da die Massendemos eine wichtige Gelegenheit waren, Spenden zu sammeln. Vielleicht geht Fridays for Future aber auch gestärkt aus der Corona-Krise hervor. Der Zukunftsforscher Horst Opaschowski meint, die Schüler werden nach der Krise das Umweltthema umso nachdrücklicher vorantreiben. Denn diese Generation habe jetzt ganz konkret erlebt, dass es eben nicht selbstverständlich ist, überall hinfliegen oder alles kaufen zu können. Und wirkt sich die Corona-Krise nicht sogar positiv auf das Klima aus? Es fahren weniger Autos, weniger Flugzeuge fliegen, Autohersteller wie BMW, VW und Daimler schließen vorübergehend ganze Werke. In Südeuropa, vor allem in Italien und Spanien, ist derzeit nur noch halb so viel Kohlendioxid in der Luft wie vor Corona, meldet die Europäische Umweltbehörde. Auf Satellitenbildern sehen wir Rom endlich wieder ohne Smog und glasklare Kanäle in Venedig. Experten halten es für realistisch, dass Deutschland seine Klimaziele für dieses Jahr zur Abwechslung mal einhalten kann. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass dieser Erfolg nur vorübergehend ist und es auch gut sein kann, dass nach der Corona-Zeit umso mehr Schadstoffe in die Luft gepumpt werden. Man hat ja einiges nachzuholen.
Thorsten Schweinhardt war das über Fridays for Future in Zeiten der Pandemie. Es geht also munter weiter in Sachen Klimaschutz, wenngleich zurzeit nicht so öffentlichkeitswirksam. Da kann es einem auch schnell passieren, dass eine Überschrift fast untergeht, die ansonsten für sehr viel Aufsehen gesorgt hätte. Deutschland wird wohl in diesem Jahr seine Klimaziele erreichen. Damit rechnet jedenfalls die Denkfabrik Agora Energiewende. Grund seien der milde Winter und die Pandemie. Ausgerechnet der Direktor der Agora Energiewende, Patrick Greichen, sagt jetzt, das sind nicht per se gute Nachrichten für den Klimaschutz. Guten Abend, Herr Greichen.
Ja, guten Abend.
Die Treibhausgasemissionen werden dieses Jahr vermutlich um bis zu 45% unter dem Vergleichswert von 1990 liegen. Die Bundesregierung plante mit 40% und das fanden viele Experten schon unrealistisch. Warum sind das denn jetzt keine tollen Aussichten?
Naja, das ist halt ein Einmaleffekt. Und was wir für den Klimaschutz wirklich brauchen, ist, wenn die Emissionen dauerhaft niedrig sind. Dauerhaft niedrige Emissionen kriegt man aber nur durch Investitionen in Erneuerbare, Investitionen in Elektromobilität und nicht dadurch, dass die Konjunktur einmal einbricht.
Sie fordern deswegen, dass die Wachstums- und Konjunkturpakete, die nach der Krise geschnürt werden, klimasicher sein sollen. Was fordern Sie da jetzt konkret? Was heißt das?
Na, jetzt geht es natürlich erstmal darum, dass wir Soforthilfe machen, dass wir die Krankenhäuser stärken und dass all diejenigen, die Selbstständige sind, da jetzt nicht pleite gehen. Aber es wird natürlich der Tag kommen, an dem dann ein Wachstum- und Konjunkturpaket geschnürt wird. Denn die Krise, die wird so tief sein wie wahrscheinlich 2008, 2009. Und dann geht es darum, machen wir jetzt wieder ein Abwrackprogramm, wo alte Autos durch neue Autos ersetzt werden, aber im Kern die CO2-Emissionen hoch bleiben. Oder nutzen wir das Geld und investieren in die Zukunft und kurbeln so die Wirtschaft wieder an. Das heißt, Geld zum Beispiel für Elektroautos oder für neue Fabriken in Elektromobilität, Geld für Batterien, Geld für Speicher, Geld für eine Wasserstoffökonomie, denn da werden die zukünftigen Wirtschaftschancen für den Standort Deutschland liegen.
Und Sie sind aber eher pessimistisch, dass das nicht passieren wird?
Naja, sagen wir so, die Diskussion geht jetzt gerade los. Und traditionell waren solche Wirtschaftspakete darauf ausgerichtet, die Wirtschaft, so wie sie ist, wieder auf Spur zu bringen. Und das ist aber jetzt genau unser Job. Die Wirtschaft, so wie sie jetzt ist, ist ja nicht klimasicher. Wir wissen ja, wenn man jetzt wieder einen neuen Hochofen zum Beispiel in der Stahlindustrie bauen würde, mit Kohle befeuert, der ist 2050 noch mittendrin in seiner Lebensdauer. Aber im Jahr 2050 wollen wir schon komplett klimaneutral sein. Das heißt, neue Investitionen müssen jetzt anders aussehen als der Bestand. Und in diese Diskussion müssen wir jetzt einsteigen. Denn im Sommer wird wahrscheinlich schon das Paket geschnürt.
Also Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein hat sich ja über ihre Zahlen sehr gefreut und will die, Zitat, Klimaziele 2030 nun entschlossen angehen. Glauben Sie ihm nicht?
Ja, ich glaube ihm schon. Nur um die einzugehen, muss ich halt investieren. Die minus 45%, womöglich, die wir dieses Jahr bekommen, das geht dann ganz schnell im Jahr 2021 oder 2022 wieder nach oben mit der Emission. Und das kann es eben nicht sein. Ich muss jetzt das Paket schnüren, damit Herr Nüßlein und andere Politiker dann auch tatsächlich sagen können, okay, die minus 55 oder sogar mehr Prozent im Jahr 2030, die erreichen wir sicher.
In sozialen Netzwerken kursieren Spruchtafeln, Gedichte, es gibt WhatsApp-Kettenbriefe, wonach diese Zeit momentan auch eine Zeit der Rückbesinnung auf existenzielle Werte sei. Also die Erkenntnis scheint aufzukeimen, wie anfällig der Mensch doch ist. Manche ehrlicherweise fast esoterisch anmutende Texte gehen so weit zu sagen, die Natur macht jetzt klar Schiff, weil es der Mensch nicht hinbekommt. Und wir haben es gerade im Beitrag auch gehört, Zukunftsforscher mutmaßen jetzt, dass das alles der Klimabewegung sogar nützen könne. Steht am Ende vielleicht doch sogar eine Verstärkung der Besinnung auf Umweltschutz?
Ja, was auf jeden Fall, glaube ich, dabei rauskommt, ist dieses Rückbesinnen darauf, dass man eben nicht alles als Mensch in der Hand hat. Dass es gewisse Abläufe und Kreisläufe in der Natur gibt, die wir dann einfach hinnehmen müssen. Und dazu gehört der Klimawandel. Also es nützt nichts, mit der Physik zu verhandeln. Je mehr CO2 in der Atmosphäre ist, desto mehr wird die Erde wärmer. Und das anzuerkennen und dann daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, das glaube ich schon, dass das eine Lehre auch aus dem Coronavirus ist.
Also vielleicht bessere Voraussetzungen als nach der Krise 2008, 2009 für den Klimaschutz?
Ja, denke ich schon. Also auch, weil wir technologisch weiter sind. Damals hatten wir nicht kostengünstige Energien. Heute gibt es Wind- und Solaranlagen, die überall auf der Welt Strom zu 2 bis 3 Cent die Kilowattstunde produzieren. Das kriegen sie mit keiner anderen Erzeugung hin. Und wir wissen jetzt auch, wie man das macht mit der Elektromobilität und so weiter. Also ich glaube, jetzt sind wir so weit, dass wir den Schritt richtig mutig gehen können.
Das sagt Patrick Reichen, Direktor der Agora Energiewende. Vielen Dank. Ja, es sind zweifelsohne besondere Zeiten, wenn die allgegenwärtige Klimakrise und Greta Thunberg fast komplett von der Bildfläche verschwinden. Zeiten, in denen wir auf einmal gezwungenermaßen ganz viel Zeit zu Hause verbringen. Trotz des schönen Wetters, kein Angrillen mit Freunden, kein Wochenendtrip, kein Abend im Biergarten. Wie schrecklich, oder? Warum eigentlich schrecklich? Wäre der französische Philosoph Blaise Pascal nicht schon mit 39 gestorben und stattdessen knapp 400 Jahre alt geworden, würde er wohl dieser Tage sehr in sich hineinschmunzeln. Immerhin hat er schon damals gewusst und in seinen Pensées, also Gedanken, geschrieben, das Unglück der Menschen kommt daher, dass sie nicht einfach zu Hause sitzen können.
Wenn ich anfing, das mannigfaltige Hin- und Hertreiben der Menschen zu betrachten, wie sie sich den Gefahren und Mühseligkeiten aussetzen, am Hofe, im Kriege, bei der Verfolgung ihrer ehrgeizigen Ansprüche und wie daraus so viele Zwistigkeit, Leidenschaften und gefährliche und verderbliche Unternehmungen entspringen, dann habe ich oft gesagt, alles Unglück der Menschen kommt davon her, dass sie nicht verstehen, sich ruhig in einer Stube zu halten. Ein Mensch, der Güter genug hat, um zu leben, wenn er bei sich daheim zu bleiben verstände, würde sich nicht herausmachen, um aufs Meer zu gehen oder zur Belagerung einer Festung. Und wenn er einfach nur zu leben suchte, bedürfte man dieser so gefahrvollen Beschäftigung wenig. Aber wenn ich es näher betrachtete, fand ich, dass die Menschen so entfernt davon sind, in der Ruhe und bei sich selbst zu bleiben, das hat eine sehr wahre Ursache, nämlich das natürliche Unglück unseres Zustandes, der schwach und sterblich ist und so elend, dass nichts uns trösten kann, wenn nichts uns hindert, daran zu denken und wir nichts sehen als uns. Aber diejenigen, die nur nach den Regungen handeln, die sie in sich, ihrer Natur finden, können in jener Ruhe, die ihnen Anlass gibt, sich zu betrachten und sich zu sehen, unmöglich aushalten, ohne unablässig von Kummer und Traurigkeit ergriffen zu werden. Der Mensch, der nur sich liebt, hasst nichts so sehr, als mit sich allein zu sein. Er sucht nichts als nur für sich und flieht nichts so sehr als sich, denn wenn er sich sieht, sieht er sich nicht so, wie er sich wünscht und findet in sich eine Masse von unvermeidlichen Schwächen und einen Mangel an wahren und sichern Gütern, den er nicht imstande ist auszufüllen.
Sie hören HR2 der Tag mit dem Titel Was aber fehlet? Ein Blick auf die vergessenen Themen. Und so wollen wir den Blick schweifen lassen und landen da, wo es unangenehm wird, wo der Anblick schmerzt, wo wir am liebsten wegsehen würden und es allzu oft tun. Die Situation der hilfesuchenden Menschen an der griechisch-türkischen Grenze und auch auf den griechischen Inseln ist nach wie vor verheerend. Die Grenze ist dicht, wird auf der einen Seite mit Waffengewalt erklommen und auf der anderen Seite mit Waffengewalt verteidigt. Thomas Bormann berichtet.
So klang es vergangenen Sonntag an der Schengen-Außengrenze bei Kastanjes im Nordosten Griechenlands. Schüsse hallen über die Grenze, keine scharfe Munition, aber Tränengasgranaten, abgefeuert von türkischen Sicherheitskräften. Sie geben damit jungen Männern aus Afghanistan, aus Syrien oder aus dem Iran Schützenhilfe. Die Männer wollen die Grenze stürmen, aber die griechischen Grenzschützer sind stärker. Auch sie feuern Tränengasgranaten ab und sie bringen Hochleistungsventilatoren mit 2 Meter Durchmesser in Stellung. Damit blasen sie die Tränengasschwaden rüber auf die türkische Seite. Kein einziger Flüchtling schafft es über die Grenze. Risa, ein junger Iraner, war einer der ersten, der vor gut 3 Wochen voller Hoffnung hierher an den Grenzzaun kam. Er träumte davon, sich in Europa ein neues Leben aufzubauen. Er ist erschüttert über seinen ersten persönlichen Kontakt mit der EU und seinen Behörden.
İlk hoş geldiniz şeyler, bomb gaz.
Zur Begrüßung haben sie gleich Tränengas auf uns gefeuert und böse geflucht, sagt er. Risa ist wieder zurück in Istanbul und klagt die EU an, sie würde an ihrer Außengrenze Menschenrechte verletzen. Doch solche Kritik weist der griechische Ministerpräsident Mitsotakis zurück. Er gibt dem türkischen Präsidenten Erdogan die Schuld, der die Migranten an die Grenze geschickt habe.
This is no longer a refugee problem.
Das ist kein Flüchtlingsproblem mehr, sagt Mitsotakis.
This is a blatant attempt by Turkey.
Das ist der unverfrorene Versuch der Türkei, verzweifelte Menschen dafür zu missbrauchen, die eigenen geopolitischen Ziele voranzubringen.
Promote its geopolitical agenda.
Man sei bereit, mit der Türkei über Flüchtlinge und auch über eine mögliche Lösung für Syrien zu verhandeln, aber, so der griechische Regierungschef,
but not under the circumstances.
Nicht unter diesen Umständen, betonte Mitsotakis zu Beginn der Krise am 3. März im Grenzort Kastanjes. Mit ihm war die Führungsriege der EU angereist und lobte die griechischen Grenzschützer für ihre Arbeit. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen an jenem 3. März:
This border is not only a Greek border, but it is also a European border, and I stand here today as a European at your side.
Diese Grenze ist nicht nur eine griechische Grenze, sondern auch eine europäische Grenze. Und als Europäerin stehe ich Ihnen hier heute zur Seite, so Ursula von der Leyen. Sie sagte Griechenland zudem 700 Millionen Euro Unterstützung zu, Geld, mit dem Griechenland seine Grenze zur Türkei zur Festung ausbaut. Mit Betonsperren, mit noch mehr Patrouillen und mit Stacheldrahtrollen direkt am Grenzfluss Evros, damit niemand mehr diese Schengen-Außengrenze überwinden kann.
Beklemmende Szenen am Anfang dieses Beitrags von Thomas Bormann und auch das Ende stimmt nicht so wirklich optimistisch. Daniel Thüm ist Professor an der Uni Konstanz, unter anderem lehrt er dort Völkerrecht und in einem Text für die FAZ schreibt er, in der Krise wird das Recht zum lästigen Beiwerk. Gemeint ist vor allem das Asylrecht, das, wie er sagt, zum Kollateralschaden der Pandemie werden könne. Guten Abend, Herr Thüm.
Guten Abend.
Sie beziehen sich in Ihrer Kritik ja vor allem auf das Aussetzen der Asylanträge. Wie mit Asylanträgen umzugehen ist, das regelt in der EU die Asylverfahrensrichtlinie und die erlaubt es aber auch, sofern die öffentliche Ordnung in Gefahr ist, einzelne Klauseln strenger zu handhaben. Ist es nicht genau das, was wir auch gerade im Beitrag gehört haben? Griechenland reagiert einfach strenger, weil, genötigt durch den türkischen Präsidenten Erdogan, die öffentliche Ordnung in Gefahr ist.
Ganz so einfach ist es nicht. Die Asylverfahrensrichtlinie umfasst 28 dick bedruckte Seiten und man kann in der Notsituation ganz gewiss einzelne dieser Vorschriften strenger handhaben, wie Sie das zu Recht gesagt haben. Aber dass man für einen Monat überhaupt keine Asylanträge zulässt und noch dazu alle Leute, die schon in Griechenland sind, einfach in ihre Herkunftsländer zurückschickt, wie Griechenland das jetzt vorhat, das wäre in dieser Radikalität recht eindeutig europarechtswidrig.
Aber der Ministerrat der Europäischen Union scheint mit dem Vorgehen Griechenlands da keine größeren Probleme zu haben. Auch das haben wir gerade gehört. Auch Innenminister Seehofer findet es, Zitat, in Ordnung. Die EU scheint an dieser Stelle eine besondere Härte an den Tag legen zu wollen, um Erdogan vielleicht die Stirn zu bieten. Inwiefern gefährdet diese Reaktion aber jetzt aus Ihrer Sicht gleich die gesamte europäische Flüchtlingspolitik?
Man kann durchaus nachvollziehen, außenpolitisch, dass man Herrn Erdogan mit dem Erpressungsversuch nicht so leicht nachkommen lassen will. Aber die Europäische Union hätte natürlich auch andere Möglichkeiten. So könnte sie Leuten, die tatsächlich im Griechenland sind, die also die Grenze überwunden haben, sehr wohl ein Asylverfahren geben. Und die Europäische Union muss jetzt aufpassen, dass sie in der aktuellen Krise nicht ihr ganzes Recht völlig beiseite wischt. Weil die Europäische Union hängt davon ab, dass sie mit Recht auch regiert. Ohne Recht wird Europa nie in der Lage sein, ihre Politik umzusetzen.
Die Situation der ausgesetzten Asylanträge, die gilt vor allem an der griechisch-türkischen Grenze. Auf den griechischen Inseln ist das ein bisschen anders, weil dort die Flüchtlinge schon in Asylverfahren sind. Trotzdem gibt es auch dort Probleme aus Ihrer Sicht.
Absolut, in jederlei Hinsicht. Die Unterbringungsstandards sind katastrophal auf den Inseln. Auch das ist ein Verstoß gegen das europäische Asylrecht, weil dort schwarz auf weiß auch steht, dass man Asylbewerber ordentlich unterbringen muss. Und auch die Verfahren dauern viele Jahre lang, anstatt wenige Monate, wie es auch im Asylrecht vorgesehen ist. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grundproblem der ganzen Asylpolitik. Man hat sich sehr schöne Gesetze gegeben, die aber von vorne bis hinten, von der Grenze bis zu den Flüchtlingslagern aktuell, jedenfalls in Griechenland, nicht funktionieren. Und von daher kann man in gewisser Weise auch nachvollziehen, dass die Minister derzeit sich an dieses Recht gar nicht mehr nachhalten wollen, weil es einfach in der Praxis nicht funktioniert.
Es gibt ja jetzt Bestrebungen, immerhin minderjährige Schutzsuchende von den griechischen Inseln aufzunehmen. Aber Sie sagen, auch das widerspricht eigentlich geltendem Recht.
Ganz so würde ich das nicht sagen. Das ist durchaus rechtmäßig, dass man die aufnimmt. Nur das Grundproblem, und das ist sicher auch ein sinnvolles humanitäres Signal, was man dadurch aussendet. Nur das Grundproblem wird damit natürlich in keiner Weise gelöst. Die Leute, die man aufnimmt, sind ja nicht Leute, die in die EU einreisen wollen, die aktuell etwa auf der griechisch-türkischen Seite des Zauns darauf hoffen, von Griechenland eingelassen zu werden, sondern das sind Leute, die schon in Griechenland sind. Und auch wenn man jetzt 1600 Leute aufnimmt, wie das die Bundesregierung beschlossen hat, ist das natürlich keine Lösung für die 4 Millionen Leute, die in Griechenland, in der Türkei sich noch aufhalten. Also die Vorstellung, dass man jetzt mit diesem Kontingent das Problem löst, das wäre zu einfach.
Die neue EU-Kommission hatte ja eigentlich vor, ein neues Migrationspaket zu verabschieden, hat das womöglich auch immer noch. Die deutsche Ratspräsidentschaft sollte das ursprünglich beschleunigen. Wie ist da Ihre Vermutung? Wird das geschehen?
Früher oder später wird der Vorschlag sicher gemacht werden, aber die etwas dumme Situation ist jetzt, dass die Corona-Krise inzwischen kommt. Wir haben seit Monaten intensive Vorbereitungen in Brüssel, diesen Neustart in der Asylpolitik zu machen, und die deutsche Ratspräsidentschaft wollte eben genau das voranbringen, und die Corona-Epidemie führt nun dazu, dass genau dieses Vorhaben wohl in die Länge gezogen wird, eventuell auch ganz scheitert, gar nie angenommen wird. Und das wäre natürlich höchst schade, weil die EU damit die Chance verpasste, ihr Asylrecht so fit zu machen, dass, wenn die nächste Krise kommt, die ganz gewiss kommt in der Asylpolitik, sie vorbereitet ist, was sie aktuell eben nicht ist.
Könnte das auch daran liegen, dass diese Flüchtlingspolitik momentan nicht so öffentlichkeitswirksam dargestellt wird wie sonst und die Politik vielleicht nicht so den Anreiz hat, dahingehend jetzt aktiv zu werden?
Das ist sicherlich ein Faktor, wobei es manchmal für die politischen Reformen auch hilfreich ist, wenn nicht zu sehr Öffentlichkeit stattfindet, weil das dann auch dazu führt, dass jede Regierung weniger kompromissbereit ist, weil die eigene Öffentlichkeit sehr genau hinschaut, was man für Kompromisse schließt. Von daher, Öffentlichkeit ist vielleicht gar nicht das, was wir unbedingt brauchen, sondern wir brauchen eine politische Entschlossenheit, und die fehlt halt gerade, ganz einfach deshalb, weil die politischen Akteure so mit Corona beschäftigt sind.
Daniel Thüm, Völkerrechtler an der Uni Konstanz, mit einem, ja, vielleicht doch eher pessimistischen Blick auf die Asylpolitik an der europäischen Außengrenze. Vielen Dank dafür. Der Franzose Blaise Pascal war Rationalist, Mathematiker und Philosoph und offenbar Orakel. Jedenfalls passen seine Pensées, seine niedergeschriebenen Gedanken über, so der Titel, die Religion und einige andere Themen, bemerkenswert gut in diese Zeit. Zeit der physischen Abschottung und des Lagerkollers. Und dass davor niemand gefeit ist, auch keine Könige.
Ich sehe wohl, dass man einen Menschen glücklich macht, wenn man ihn vom Anblick seines häuslichen Elends abwendet und seine Gedanken ganz erfüllt mit dem Eifer, schön zu tanzen. Aber wird es derselbe Fall mit einem König sein? Und wird er glücklicher sein, wenn er solch eiteln Ergötzlichkeiten nachhängt, als wenn er seine Größe anschaut? Welch befriedigenden Gegenstand könnte man seinem Geiste geben? Täte man nicht seiner Freude Abbruch, wenn man seine Seele damit beschäftigte, zu denken, wie er seine Schritte nach dem Takt einer Melodie messen oder geschickt einen Ball schlagen soll, statt ihn in Ruhe die Betrachtung der majestätischen Glorie, die ihn umgibt, genießen zu lassen? Man mache den Versuch. Man lasse einen König ganz allein, ohne eine Befriedigung der Stimme, ohne eine Sorge der Seele, ohne Gesellschaft, mit aller Muße an sich denken. Und man wird sehen, dass ein König, der sich sieht, ein Elend ist und es fühlt wie ein anderer. Auch vermeidet man dies sorgfältig und nie fehlt neben der Person des Königs eine große Zahl von Leuten, die darüber wachen, dass immer das Vergnügen den Geschäften folge und die alle seine Mußezeit beobachten, um ihm Vergnügen und Spiele zu verschaffen, damit nur keine Leere eintrete. Das heißt, er ist umgeben von Menschen, die mit einer bewundernswürdigen Sorgfalt verhüten, dass der König allein sei und imstande an sich selbst zu denken. Denn sie wissen, wenn er daran denkt, wird er unglücklich sein, obschon er König ist. Auch liegt die Hauptsache, warum die Menschen die großen, sonst so beschwerlichen Würden ertragen, darin, dass sie ohne Unterlass abgehalten, an sich zu denken.
Sie hören HR2 der Tag, in dem wir heute auf die vergessenen Themen blicken. Zumindest ein paar derer, die eigentlich wichtig, aber doch irgendwie unsichtbar scheinen derzeit. Und während hierzulande die Politik sich auffällig einträchtig gibt, Differenzen nicht überwunden, aber hinten angestellt zu sein scheinen, während in Hessen an die 50 Bürgermeisterwahlen gleich verschoben wurden, gibt es ihn noch, erbitterten Wahlkampf. Denn in knapp 7 Monaten wollen die USA entscheiden, ob es für Trump in die zweite Runde geht oder er doch abgelöst wird. Aber wie funktioniert ein amerikanischer Wahlkampf ohne die ganz große Bühne, vor dem ganz großen Publikum, in ganz großen Stadien? Und welche Fallstricke lauern da? Katrin Brandt erzählt es uns.
Husten sollte man dieser Tage besser nicht in Amerika. Und wenn man es in der Öffentlichkeit tut, sollte man es unbedingt richtig tun.
Excuse me.
So hustete Joe Biden diese Woche im Interview mit CNN und hielt sich die Faust vor den Mund. Falsch, maßregelte ihn Moderator Jack Tapper.
You know, you're supposed to cough into your elbow, I don't know. Sir.
Sie sollten in ihre Armbeuge husten. Ich weiß ja nicht, sagte Tapper und schob immerhin noch ein Sir hinterher.
Actually, that's true, but fortunately I'm alone in my home, but that's okay.
Sie haben recht, wehrte sich Biden. Er sei aber allein im Haus und deshalb gehe das in Ordnung. Es ist alles nicht so einfach im Moment. Da macht sich der frühere Vizepräsident nach längerer Zeit mal bemerkbar und schon geht es schief. Seit etwa 1,5 Wochen ist es sehr still um den Präsidentschaftswahlkampf der Demokraten geworden. Mitte März gab es die bisher letzte Fernsehdebatte ohne Publikum, dann noch 3 Vorwahlen und seither ist alles Corona in den USA. Alle öffentlichen Debatten sind abgesagt, ein Staat nach dem anderen verschiebt seine Primaries in Richtung Juni. Für Bernie Sanders, den Senator aus Vermont, müssten diese Zeiten eigentlich wie geschaffen sein. Krankenversicherung für alle ist sein großes Thema. Und noch Anfang März hatte er gewarnt.
Imagine facing a pandemic and having 87 million people who are having a difficult time going to a doctor.
Stellt euch eine Pandemie vor, in der 87 Millionen Menschen Schwierigkeiten haben, zum Arzt zu gehen. Aber dass er Recht behalten hat, nützt Bernie Sanders im Moment gar nichts. Die Amerikaner brauchen gerade keine Visionen, sondern Bargeld. Und das liefert ihnen der Senat mit seinem Rettungspaket. Eine schwierige Situation für Sanders, denn er ist der, der zurückliegt. Joe Biden hat Stand jetzt über 1200 Delegiertenstimmen, Sanders nur 900. Um als Kandidat nominiert zu werden, bräuchte er 1991. Das wäre rechnerisch aufzuholen und so scheint Sanders derzeit noch nicht bereit aufzugeben.
We are winning the generational debate.
Wir gewinnen die Generationendebatte, sagt er immer wieder. In den sozialen Medien ist Bernie, wie ihn alle nennen, mit seinen Millionen von Anhängern weiter täglich aktiv. Joe Biden hat sich daheim ein kleines Fernsehstudio eingerichtet. Von dort aus versucht er Sanders, die jungen Leute abzuwerben.
I'm counting on you all. I really mean this. Not a joke. You all are the answer for us.
Ich zähle auf euch, kein Witz. Ihr seid die Antwort für uns. So umwarb er diese Woche die 20- bis 30-Jährigen bei einer virtuellen Happy Hour. Tatsächlich hat Biden es zuletzt geschafft, seine Wählerbasis auszubauen, was Sanders nicht gelungen ist. Doch trotz seines Vorsprungs steckt auch Biden fest. Ohne Wahlkampfauftritte, Fernsehdebatten und Wahltermine fehlt es ihm an Gelegenheiten, den Präsidenten herauszufordern. Bis zum 2. Juni könnte sich diese schläfrige Periode hinziehen. Insgesamt 12 Staaten wollen an diesem Tag ihre zum Teil verschobenen Vorwahlen abhalten. Ein ungeplanter Super Tuesday sozusagen. Das könnte dann wirklich ein Tag der Entscheidung werden. Aber wer weiß, was bis dahin ist.
Wer weiß das schon dieser Tage? Etwas mehr als viele andere weiß über die US-amerikanische Politik Christian Lammert. Er ist Politikwissenschaftler und Professor am John F. Kennedy Institut der FU Berlin. Guten Abend, Herr Lammert.
Guten Abend, Herr Alf.
In Anbetracht der Vorwahlen hat es der Journalist Richard Guth ja vor ein paar Tagen auf Twitter so formuliert. Erst gingen die Non-White, dann die Homosexuellen und die Jungen, dann die letzte Frau. Jetzt hat Amerika die Wahl zwischen 3 weißen Männern, Durchschnittsalter 76. Herr Lammert, war das jetzt ein Zufall? Sind Biden und Sanders einfach die stärksten Kandidaten oder die USA noch immer nicht bereit für Vielfalt?
Zumindest haben die beiden die größten Unterstützer oder Unterstützungsgruppen in der Demokratischen Partei. Aber ich glaube, was man hier sieht, ist eher so eine Verunsicherung, dass die Partei, gerade die Demokratische Partei, nicht genau einschätzen kann, wie bestimmte Wählergruppen in den USA ticken, ob sie schon bereit wären, zum Beispiel für eine Frau im Weißen Haus oder gar eine schwarze Frau im Weißen Haus. Und da geht man dann auf Nummer sicher und versucht, gegen einen alten weißen Mann im Oval Office auch mit einem alten weißen Mann anzutreten, dann kann man da wenigstens nicht verlieren oder nichts falsch machen. Ob diese Rechnung natürlich aufgeht, das sehen wir dann erst im November. Aber ich glaube, wir werden auch sehen, wenn es darum geht, dass man die Vizekandidatin für den Vizepräsidenten, also die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft aussucht, dass wir da sehen werden, dass auch andere Bevölkerungsgruppen repräsentiert sein müssen. Wir sehen hier momentan schon immensen Druck in der Demokratischen Partei, dass hier dann eventuell eine schwarze Frau auf das Ticket kommen muss.
Bernie Sanders, seinerseits auch alter weißer Mann, hat ja jetzt eigentlich nur noch formell eine Chance auf die Kandidatur. Joe Biden schnitt bei den bisherigen Vorwahlen ja deutlich besser ab. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass die USA nicht bereit sind für den mutmaßlich progressiveren Kandidaten?
Also ich glaube, schon von Beginn an hat sich ein bisschen angedeutet, dass wir zwar eine große Spaltung innerhalb der Demokratischen Partei sehen und Bernie Sanders da diesen progressiven Flügel schon noch hinter sich weiß, aber dass viele Demokraten eben meinen, dass in diesen schwierigen Zeiten, und ich meine damit nicht Corona, sondern ich meine damit Trump, vor 4 Wochen haben wir unter schwierigen Zeiten immer noch Trump definiert und nicht Corona, wir einen Kandidaten bräuchten, der eben wählbar ist für breitere Wähler. Und da ist Sanders eben für einige vielleicht zu radikal. Und ich glaube, jetzt in diesen Zeiten mit Corona und auch den möglichen tiefgreifenden ökonomischen Verwerfungen, die in den USA anstehen, ist die Sehnsucht nach einem soliden, verlässlichen Kandidaten, den man kennt, größer. Da will man keine Experimente wagen und keine politische Revolution, wie Sanders das ja vorhat oder zumindest propagiert. Und ich glaube, das spielt momentan Joe Biden massiv in die Hände.
Schauen wir dann nochmal auf Trump. Wir beobachten ja schon seit langem, dass ihm eigentlich nichts etwas anhaben kann. Und auch jetzt kann er den Virus wochenlang als völlig harmlos bezeichnen, dann doch umschwenken, aktuell mutmaßlich in eine absolut Katastrophe fahren, was das Gesundheitssystem angeht. Und gewinnt in Umfragen aktuell massiv an Zuspruch. Vor allem, man höre und staune, vor allem bei den Demokraten. Ist dieser Mann sogar immun gegen die Pandemie? Und das meine ich nicht, also meine ich metaphorisch und nicht buchstäblich.
Ja, was wir momentan in den USA sehen, ist eigentlich ein bekannter Effekt, dass in Krisenzeiten versammeln sich die Wähler hinter ihrem Präsidenten. Das bezeichnet man als Rally Around the Flag-Effekt, also dass man sich um die Fahne versammelt, patriotisch wird. Und von diesem Effekt profitiert Trump momentan, aber nicht so, wie wir das eigentlich kennen. Wenn wir zurückdenken an die Terroranschläge 2001 vom 9. September, haben wir gesehen, dass die Zustimmungsraten für George W. Bush auf über 90% angestiegen sind. Wir sehen jetzt bei Trump viel weniger Bewegung, was zum Teil daran liegt, dass die Wählerschaft extrem polarisiert ist in Never-Trumpers und eben seine Anhänger. Und deswegen sehen wir momentan, dass das ein bisschen hochgegangen ist. Es ist zum ersten Mal seiner Amtszeit, dass ihn mehr Leute positiv einschätzen als negativ. Aber das kann auch ein sehr kurzzeitiger Effekt sein und darauf kann er sich nicht verlassen. Und das hängt jetzt davon ab, wie er ökonomisch reagiert mit seinem Konjunkturpaket, ob das wirkt oder nicht. Und auch wie diese Pandemie in den USA sich weiterentwickelt und ob man ihm zutraut, die USA durch diese Krise zu führen. Da gibt es viele Leute, die große Zweifel daran haben. Und daran wird sich dann auch beweisen, welche Zustimmungsraten er in den nächsten Wochen haben wird.
Ich könnte mir vorstellen, spätestens seit Trumps Wahlsieg 2016 sind Wissenschaftler wie Sie vorsichtig mit Prognosen. Ich würde Sie dennoch gern nötigen, zumindest zu einer Tendenz. Wer macht am Ende das Rennen, Trump oder Biden?
Also Trump hat bislang immer seinen Wahlkampf darauf aufgebaut, dass er eine sehr gute ökonomische Bilanz vorweisen kann. Wachstum an den Aktienmärkten, extrem geringe Arbeitslosenzahlen. Aber das ändert sich jetzt massiv in diesem ganz neuen Kontext. Und da wird es schwierig sein, für seine Kampagne das anzupassen. Es gibt so ein Modell, wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann hat es ein Amtsinhaber sehr schwer, wiedergewählt zu werden. Und ich glaube, das könnte für diesen Präsidenten noch mehr gelten, der sowieso schon sehr umstritten ist und auch nur eine sehr kleine Kernanhängerschaft hat, die er unbedingt mobilisieren muss. Also momentan im Kontext dieser Krise sehe ich eigentlich seine Chancen noch weiter am Sinken.
Christian Lammert war das, Politologe und Amerikanist an der FU Berlin. Vielen Dank dafür. Und wir kommen vom Wahlkampf in den USA zu einem echten Kampf, einem Krieg. Einem Krieg, der seit nunmehr 9 Jahren andauert, an dem die USA nicht gänzlich unbeteiligt war und ist. Und es ist ein Krieg, der schon vor der alles einnehmenden Pandemie oft in Vergessenheit zu geraten schien. Es geht um Syrien. Im Norden des Landes, in der umkämpften Region Idlib, leben Hunderttausende Menschen dicht gedrängt in Flüchtlingslagern mit schlechter Hygiene und schlechter Versorgung. Ist diese Not und dieses Leid überhaupt durch ein Virus steigerbar? Wie sieht es eigentlich aus in Syrien? Anne Almeling versucht es zu beschreiben.
Regelmäßiges Händewaschen, Duschen oder gar Baden. Für hunderttausende Menschen in der nordsyrischen Provinz Idlib ist das ein Luxus. Sie leben in Zelten, in Hallen oder auf Baustellen, oft ohne Zugang zu fließendem Wasser, denn sie sind auf der Flucht. Idlib ist das letzte große Gebiet in Syrien, das von Aufständischen beherrscht wird. Bis vor 3 Wochen rückten Einheiten der syrischen Regierung mit Hilfe russischer Kampfjets immer weiter Richtung Norden vor, trieben die Bewohner der Provinz vor sich her. Denn Syriens Machthaber Bashar al-Assad hat nie einen Zweifel daran aufkommen lassen, dass er auch diese Region direkt an der Grenze zur Türkei wieder unter seine Kontrolle bringen will. Mittlerweile herrscht eine brüchige Waffenruhe, doch mit der Ausbreitung des Coronavirus drohe der krisengeschüttelten Region eine neue Gefahr, sagt Mustafa al-Edo im oppositionsnahen Fernsehsender Syria TV mit Sitz in Istanbul. Al-Edo ist stellvertretender Leiter der Gesundheitsdirektion von Idlib. Ganz offen, die Epidemie ist gefährlicher als jede Armee, die uns bedroht, weil sie Dutzende Todesfälle und Zehntausende Infektionen verursachen kann. Deshalb fordern wir die Bürger auf, zu Hause zu bleiben und die Empfehlungen der Gesundheitsdirektion zu befolgen. Unser Gesundheitssystem ist sehr schwach, unsere Ressourcen sind sehr gering und es ist denkbar, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern, die wir uns nicht wünschen. Schon jetzt herrscht in Idlib große Not. Es mangelt an Essen, Unterkünften und Heizmaterial, vor allem aber an medizinischer Versorgung. Viele Kliniken wurden bei Angriffen der syrischen Luftwaffe oder deren russischen Verbündeten beschädigt und sind außer Betrieb. Hilfsorganisationen warnen, dass viele Menschen sterben könnten, sollte sich das Virus dort ausbreiten. Der syrische Aktivist Fayez al-Dariem aus Idlib hat beobachtet, dass sich nur wenige Menschen an die Empfehlungen der Fachleute halten. Obwohl es Dutzende von Sensibilisierungskampagnen gibt, reagieren die Bürger kaum darauf. Eine Aussage, die hier ständig wiederholt wird, lautet: Wer die Raketen und Bomben von Assad überlebt hat, kann vom Coronavirus nicht getötet werden. In der vergangenen Woche hat die Weltgesundheitsorganisation in Idlib mit flächendeckenden Tests auf das neuartige Coronavirus begonnen. Bislang seien alle Tests negativ ausgefallen, doch noch ist ihre Zahl sehr gering. In den Gebieten, die unter der Kontrolle der Regierung stehen, gibt es nach offiziellen Angaben erst wenige Fälle. Allerdings wurden auch hier erst wenige Menschen getestet. Die Führung in Damaskus hat Schulen und Märkte geschlossen, den öffentlichen Transport eingestellt, Kultur- und Sportveranstaltungen abgesagt und zahlreiche Flüge gestrichen. Die für den 13. April geplante Parlamentswahl wurde auf den 20. Mai verschoben. Darüber hinaus hat die syrische Regierung eine 12-stündige Ausgangssperre von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens verhängt. General Jassim Hamad, Polizeichef der Stadt Hama, meldet im syrischen Staatsfernsehen Vollzug. Wir haben unsere Patrouillen in der ganzen Stadt eingesetzt und dafür Beamte aller Polizeieinheiten mobilisiert, um die Ausgangssperre umzusetzen, damit die Menschen im Interesse ihrer Sicherheit zu Hause bleiben. Nach 9 Jahren Bürgerkrieg ist Syriens Gesundheitssystem heruntergewirtschaftet. Damaskus fordert die Aufhebung der Sanktionen, die die USA und die EU verhängt haben. Sie trügen Verantwortung für mögliche Corona-Opfer in Syrien, erklärte das Außenministerium, weil die Sanktionen die Eindämmung der Pandemie erschwerten.
Und ein letztes Mal wollen wir heute Abend Blaise Pascal zu Wort kommen lassen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die Tatsache, dass Menschen vor knapp 400 Jahren und vor dem Internet Smartphones und Netflix schon kaum in der Lage waren, einfach mal nichts zu tun, hat auf mich irgendwie etwas Beruhigendes.
Die Menschen haben einen geheimen Trieb, der sie dazu bringt, das Vergnügen und die Beschäftigung außen zu suchen, der aus dem Gefühl ihres beständigen Elends hervorgeht. Und sie haben einen anderen geheimen Trieb, der von der Größe ihrer ersten Natur übrig ist, der ihnen zu erkennen gibt, das Glück sei in Wahrheit nur in der Ruhe. Und aus diesen beiden widerstreitenden Trieben bildet sich in ihnen ein verworrener Lebensplan, der sich ihrem Blick in der Tiefe ihrer Seele verbirgt, der sie veranlasst, durch unruhige Geschäftigkeit nach der Ruhe zu streben und sich immer einzubilden, die Befriedigung, die sie nicht haben, werde kommen, wenn sie einige Schwierigkeiten, die sie vor Augen sehen, übersteigen und sich dadurch die Pforte zur Ruhe eröffnen können. So verfließt das ganze Leben. Man sucht die Ruhe, indem man einige Hindernisse bekämpft, und wenn man sie überstiegen hat, wird die Ruhe unerträglich. Denn man denkt entweder an die Übel, die man hat, oder an die, von welchen man bedroht wird. Und wenn man sich auch von allen Seiten sicher sähe, so würde doch die Langeweile nicht säumen, in eigener Kraft aus dem Grund des Herzens, wo sie natürliche Wurzeln hat, hervorzukommen und den Geist mit ihrem Gift zu erfüllen.
Das Gift der Langeweile. Viele spüren sie vielleicht schon in diesen Zeiten der Kasernierung. Und was macht man in Zeiten der Langeweile, wenn einem die Krise stündlich neue Zahlen ausspuckt? Klar, man ist am Puls der Nachrichtenticker. Und natürlich können Sie zum 10. Mal auf die Virusverdopplungskurve starren und vielleicht ergibt ein direkter Vergleich der Zahlen von Portugal und Norwegen etwas Neues oder ein Wechsel zur logarithmischen Darstellung. Wahrscheinlich aber eher nicht. Und für die psychische Gesundheit ist es eh viel besser, sich mal mit anderen, auch positiven Themen zu beschäftigen. Aber woher nehmen, wenn dieses eine Thema alles überstrahlt? Damit Sie nicht danach suchen müssen, hat es mein Kollege Rainer Dachselt getan. Mit Erfolg.
Achtet auf die Blumen am Wegesrande, sagten die Prediger in den 60er Jahren, wenn sie den hochmütigen Zivilisationsmenschen die unscheinbaren Schönheiten des Lebens unter die Nase reiben wollten. Das einfach zu befolgen, wäre heute ethisch fragwürdig, denn je besser der Mensch, desto mehr bleibt er in der Wohnung. Aber auch im Internet und in der Zeitung gibt es sie, die Blumen am Wegesrande. Kleine ermutigende Dinge, die halt im Moment nicht so auffallen. So hat der US-Bundesstaat Colorado Anfang der Woche die Todesstrafe abgeschafft. Einfach so. Nicht als erster Bundesstaat und hoffentlich nicht als letzter. Und damit hat er ein deutliches Zeichen gesetzt. Es gibt auch in der Corona-Krise etwas Sinnvolles zu tun, das nichts mit dem Virus zu tun hat und die Menschheit weiterbringt als, sagen wir mal, das Befüllen des Internets mit Klopapierwitzen. Auch der Europäische Gerichtshof hat sich stoisch weiter mit den Dingen befasst, die eben seine Aufgabe sind. Zum Beispiel zu prüfen, ob die sogenannte Widerspruchsinformation in Leasing- und Kreditverträgen gesetzwidrig ist. Das Ergebnis ist sie. Wenn man daraus nämlich als Laie erfahren will, unter welchen Bedingungen man seinen Vertrag lösen kann, wird man von einem Gesetzestext auf den nächsten verwiesen und versteht also gar nichts. Und solche Kaskadenverweise sind gesetzwidrig. Deswegen könnten jetzt theoretisch Kreditverträge in Billionenhöhe gelöst werden. Wenn Sie also zum Beispiel noch 3% für Ihre Immobilie hinlegen, schauen Sie doch mal, ob nicht eine Umschuldung geht. Das füllt die Corona-Wartezeit und hilft hoffentlich gegen die Pleite danach. Diese Woche ist nach Jahren auch ein Held der Volksmythologie wieder unter uns erschienen, der Quizmillionär. Die Million gab es bei einem konkurrierenden Privatsender übrigens für das Wissen, aus wie vielen Brettern eine Europalette besteht. Das lädt nicht nur zum Mitraten ein, sondern zeigt auch, wie wichtig, auch finanziell wichtig, eine breit gefächerte Bildung ist. Natürlich ist es nicht verkehrt, mit Bio-Grundkurswissen aus der Oberstufe Fachaufsätze zur Entstehung virusverursachter Zoonosen zu studieren. Aber die Holzmarktwerbung direkt daneben hat dem wachen Geist eben auch etwas zu bieten. Die Lösung ist übrigens 11. 11 Bretter müsst ihr sein, um eine Europalette zu bilden. Und wem das alles noch nicht positiv genug ist, der kann sich auch an den Lücken in der Berichterstattung freuen. Wir haben mal wieder eine kalte und trockene Ostwetterlage im März. Aber die lästigen Begleiterscheinungen entfallen fast vollständig. Corona beansprucht die gesamte Horrorkompetenz der Boulevardmedien. Da bleibt kein Raum für die Russenpeitsche und sonstigen Sibiriengrusel. Und noch erfreulicher, trotz drohender Zeitumstellung beschränkt sich das Gegreine über verlorene Stunden, entgleiste Biorhythmen und die EU-Bürokratie, die diesen Unfug immer noch nicht abgeschafft hat, auf ein Minimum. Das liegt auch an fehlender Aufmerksamkeit. Aber es gibt noch einen Grund. Auch der unnachgiebigste Zeitumstellungsnörgler freut sich viel zu sehr auf sonnige Abendstunden bei einem Gläschen im Freien.
Und wo wir gerade bei der Zeit sind, von der haben wir ja gefühlt momentan irgendwie mehr als sonst. Bei vielen entfällt das Pendeln zur Arbeit, kein zeitintensiver Freizeitstress mehr, sofern die Hobbys haushaltsfremde Mitmenschen einschließen, sind auch die nicht drin. Goldene Zeiten also für all jene, die schon so lange nach Entschleunigung suchen. Das sieht wohl auch der Zeitforscher und Soziologe Hartmut Rosa so. Ihm kommt es so vor, meinte, als habe jemand von außen riesige Bremsen ans Hamsterrad gelegt. Guten Abend, Herr Rosa.
Hallo, ich grüße Sie.
Das Bild, das mir und sicherlich vielen anderen beim Wort Entschleunigung in den Kopf kommt, ist, da sitzen Menschen in Hängematten oder einem Sofa, haben ihr Handy mal beiseite gelegt, ja vielleicht sogar den Flugmodus angeschaltet, wärmen ihre Hände an der dampfenden Teetasse, atmen tief ein, lächeln versonnen. Sie merken schon, ich habe zu viel Fernsehwerbung geschaut. Aber ist es in diesen Zeiten der Krise, der Ungewissheit, ja auch der Angst, nicht weniger Entschleunigung als eher das Reh, das in den Scheinwerferkegel des nahenden Autos starrt und stehen bleibt? Also weniger Entschleunigung als vielmehr Schockstarre?
Ich glaube, es ist mindestens eine Mischung aus beidem. Da stimme ich Ihnen ganz sogar zu. Also bei den positiven Visionen von Entschleunigung, von denen wir dann immer mal träumen, zum Beispiel so um Silvester herum oder so, da ist die Idee ja wirklich, dass wir mal in einen Zustand kommen. Sie haben es gerade mit der Hängematte beschrieben, in der das Tagwerk irgendwie vollbracht ist, wo man das Gefühl hat, alles, was wichtig ist, habe ich getan und sozusagen die Welt ist in Ordnung. Und im Moment haben wir natürlich das Gefühl, dass die Welt ganz und gar nicht in Ordnung ist, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir eigentlich tun müssten. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, die sich nur durch Steigerung erhalten kann. Aber wir werden daran gehindert, eigentlich jetzt diese Dinge zu erfüllen. Und deshalb ist diese Entschleunigung, fühlt sich nicht so an, wie wir das uns erhofft hätten, wenn wir positive Visionen vom Langsammachen haben.
Das spürt man auch dann, wenn man wie ich gestern Morgen den Fehler macht und zur Ladenöffnung in den Supermarkt geht, die Menschenschlangen vor dem Geschäft sieht, wie sie Punkt 8 ins Geschäft eilen, zum Klopapierregal sich gegenseitig ihre Einkaufswägen in den Weg stellen, ja, genauso geschehen, damit man gleich mehrere Pakete rausnehmen kann. So entschleunigt nehme ich das alles noch gar nicht wahr.
Also ich glaube, das ist für dich ganz interessant. Das Einkaufen wird jetzt wieder sozusagen zu einer Art von Tageshöhepunkt, weil alle anderen Möglichkeiten der Interaktion auch in die Welt da draußen, in die öffentliche Sphäre zu treten, ja verbaut sind. So das Einkaufen jetzt auch für unseren Gefühlshaushalt einen neuen Moment enthält. Und die notorische Unruhe, die wir normalerweise haben, die hat uns natürlich nicht von einem Tag auf den anderen verlassen. Die verlagern wir jetzt, also wenn wir nicht beim Hamster kaufen sind, vielleicht ins Internet.
Ja, das ist das Stichwort, denn das Internet ist ja eigentlich das beste Werkzeug, um die von Ihnen beschriebene Weltreichweite zu vergrößern. Sie nennen das im Prinzip so, das ist ein Beispiel für die stetige Beschleunigung, die ja Ihre These ist, die uns allen innewohnt. Mhm. Und noch gibt es das Internet ja, es wird mehr genutzt denn je. Müssen wir also eigentlich von analoger End- und digitaler Beschleunigung sprechen?
Ja, ich glaube, das ist das, was wir im Moment gerade erfahren, dass da, das ist ein Trend, der sich ja schon länger abgezeichnet hat in der Gesellschaft, nämlich eine Separierung oder sogar eine Spaltung zwischen der digitalen Welt und unserer physischen, realen Erlebniswelt. Und die radikalisiert sich jetzt gerade auch im Blick auf Zeitmuster. Also wir sind ja tatsächlich auf bemerkenswerte Weise und ich glaube zum ersten Mal seit 250 Jahren physisch weitgehend stillgestellt. Da schrumpft die Weltreichweite auf den Nahbereich um unsere Wohnung herum und übrigens auch die zeitliche Reichweite. Wir können ja kaum mehr über die nächste Woche hinaus planen oder so, wenn man nicht weiß, wann das sich wieder aufhebt. Aber in der digitalen Welt haben wir weiterhin riesige Reichweite. Wir können mit Menschen überall kommunizieren und vor allen Dingen dann auch die entsprechenden Webpages surfen, mal sehen, was die New York Times schreibt oder der Guardian oder sonst eine Zeitung und so weiter, sodass dass wir jetzt in zwei Geschwindigkeiten unterwegs sind. Ja, wir machen das Hamsterrad, das treiben wir digital weiter, während wir physisch stillgestellt sind. Und das erzeugt allerhand interessanter Wechselwirkungen.
Können wir irgendetwas aus diesen interessanten Wechselwirkungen für die Zukunft lernen, um im Bild der Beschleunigung zu bleiben? Jetzt schon mal den Tempomaten einstellen?
Ich glaube, das wird nicht so leicht möglich sein, weil wir ja bisher immer noch in einem gesellschaftlichen System leben, das auf Beschleunigung und Steigerung gebaut ist, das nur jetzt gerade sich interessanterweise eigentlich selbst entschleunigt hat. Es ist ja nicht das Virus, was uns irgendwie die Flugzeuge vom Himmel holt oder die Züge anhält, sondern wir tun es ja selber in dem Versuch, Verfügbarkeit wiederherzustellen, also Welt wieder unter Kontrolle zu bringen. Deshalb denke ich, dass wir wahrscheinlich, sobald das Virus oder die Bedrohung verschwunden ist und wir Möglichkeiten, sie zu beseitigen, erfinden, werden wir wahrscheinlich wieder ins Hamsterrad zurückkehren. Aber wir können die Zeit bis dahin durchaus nutzen, um zu schauen, ob wir gerade jetzt auch, wo wir physisch manchmal stillgestellt sind und viele Sachen ausfallen, eine andere Weise des in der Weltseins erfahren können, dass wir plötzlich tatsächlich, so ähnlich wie das Pascal vorhin auch formuliert hat, nochmal neu mit Welt, auch mit uns selber in Kontakt treten können. Also das heißt vor allen Dingen auch absichtslos aus dem Fenster gucken oder auf den Balkon treten. Also meistens sind wir ja mit dem Abarbeiten von To-Do-Listen im Hamsterrad beschäftigt. Und gelegentlich, nicht für alle, nicht immer, aber gelegentlich entsteht jetzt plötzlich ein Freiraum, in dem wir noch gar keinen konkreten Plan haben. Und ich glaube, da können wir Erfahrungen machen. Ich nenne das Resonanzerfahrungen, an die wir uns auch später erinnern können, wenn wir wieder volle Pulle sozusagen im Hamsterrad unterwegs sind.
Geht das dann überhaupt? Ich meine, unser Alltag wird ja bestimmt durch beispielsweise To-Do-Listen, die Sie gerade angesprochen haben. Momentan erleben wir, was To-Do-Listen angeht und andere Verpflichtungen, eine gewisse Form der Anarchie. Wie kann man sich diese Anarchie dann, ich nenne sie jetzt einfach mal so, selbst in seinen Hamsterrad-Alltag wieder reinholen?
Also sie meinen dann später. Naja, genau. Ich glaube, was man schon sieht, ich meine, ist, dass jetzt es entstehen Zeiträume. Übrigens ist ja fast ein mysteriöser Vorgang. Also die meisten Menschen machen die Erfahrung, dass sich der Terminkalender füllt, also von überall, wo freie Lücken sind, werden sie irgendwie vollgestopft mit neuen Verpflichtungen und neuen Aufgaben. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation, in der der Kalender leer wird. Also plötzlich ist da etwas abgesagt, was ich eigentlich morgen oder übermorgen oder so vorhatte. Und diese Idee, ich weiß nicht, ob ich das Anarchie nennen würde, wo ich praktisch in eine Situation komme, in der ich kein Ziel verfolge, keine Optimierungsvorgabe habe, nicht effizient sein muss, die bringt mich in eine Situation, ich nenne das des Hörens und Antwortens. Einfach mal schauen, was da jetzt ist. In dem Haus, da draußen vor dem Fenster, vielleicht auch in einem Telefongespräch mit jemandem. Oder ich habe gerade alte Briefe gefunden zum Beispiel oder nochmal ein Buch aus dem Regal genommen, ohne ein Ziel zu verfolgen. Solche Momente, solche Freiräume, die dann übrigens auch die Chance bieten, Neues zu machen und aus alten Gleisen auszubrechen. Diese Erfahrung können wir jetzt machen und dann auch später solche Räume wirklich ganz gezielt schaffen. Räume, in denen wir keine Absicht verfolgen und nicht an der To-Do-Liste arbeiten.
Keine Absichten verfolgen. Ein guter Appell. Vielen Dank, Herr Rosa. Und das war HR2 der Tag für heute. Eine Sendung, in der wir ganz bewusst mal auf alle anderen Themen geschaut haben und in der ich ganz bewusst bis jetzt kein einziges Mal das Wort Corona in den Mund genommen habe. Nun doch. Das ganze Team wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Das sind Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Hadija Haruna, Tamara Maschalkowski und Florian Schwinn. Mein Name ist David Alf. Sie finden diese und viele andere Sendungen als Podcast auf hr2.de oder dort, wo man Podcasts findet. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis ganz bald und bleiben Sie gesund.